Guten Morgen. Mein Name ist Simon. Ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere momentan in Gießen an der Freien Theologischen Hochschule Theologie. Ich bin jetzt im dritten Jahr, das heißt im Sommer mache ich meinen Bachelor und starte dann im Herbst mit dem Master, wenn alles nach Plan verläuft. Genau. Ich komme ursprünglich aus dem Bergischen Land. Falls das jemandem was sagt, das ist so 40, 50 Kilometer von Köln. Wie der Name sagt, gibt es da Berge und sehr viel Wald. Bisschen ländlicher, ungefähr so wie hier, würde ich sagen, von der Infrastruktur. Genau, ich komme aus einer relativ großen Familie. Also ich habe 4 Geschwister, eine Mutter, einen Vater. Genau, habe sehr viele Verwandte. Ich weiß nicht, ich bin Russlanddeutscher, falls das auch jemandem was sagt. Und ich höre immer wieder, dass bei Deutschen, also normalen Deutschen, normal ist, dass man so 1 bis 2 Cousinen hat oder Cousins. Ich habe also um die 50. Genau, so um das ein bisschen einzuordnen. Ja. Ich darf uns heute predigen. Wie schon gesagt wurde, das Thema dieser Predigt ist glorreiche Schwäche. Und ich predige aus 2. Korinther 4, den Vers 7. Und als ich ein Kind war, da gab es eine Phase, in der ich, warum auch immer, Steine gesammelt habe. Und nicht einfach irgendwelche Steine, sondern Steine, die irgendwie besondere Farben hatten oder besondere Formen. Oder bei uns im Oberbergischen gibt es in den Wäldern viele Steine mit Fossilien. Formen drauf, also so eingeprägte Muscheln und so weiter. Und die haben mich fasziniert und ich habe die Dinger gesammelt. Und etwas, was so kostbar ist, zumindest in meinen Augen, das muss ja auch entsprechend aufbewahrt werden. Also habe ich mir eine kleine Kiste, so eine kleine Mini-Schatztruhe aus dem Nähzimmer meiner Mutter genommen und da meine Schätze drin verwahrt. Da waren auch noch ein paar andere Schätze drin, zum Beispiel Medaillen, die meine großen Brüder gewonnen haben und die ich mir dann von denen geborgt hatte. Also geborgt hatte, genau. Und noch verschiedene andere Sachen, die mir irgendwie wertvoll erschienen. Mir war auf jeden Fall klar, so kostbare Dinge, die muss man auch entsprechend verwahren. Ich muss sie in einen wertvollen Schatz, den muss ich auch in eine wertvolle Truhe packen, in ein wertvolles Behältnis, das irgendwie zeigt, dass es wertvoll und dass es schützen kann. Denn man legt ja einen kostbaren Schatz nicht in zerbrechliche Gefäße. Oder macht man das doch? Ich lese einmal die erste Hälfte unseres Predigtverses. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. In dem Abschnitt, in dem wir uns hier befinden, geht es um Herrlichkeit. Geht es um die überwältigende Schönheit von Jesus Christus und von seinem Evangelium, der guten Botschaft. Es geht darum, dass Gott eine Decke von unserem Herzen nehmen muss, damit wir diese Schönheit erkennen können, damit wir sie sehen können. Und das verändert uns. Es geht darum, dass Paulus, der Typ, der diesen Text geschrieben hat, für diesen wunderbaren Schatz, für dieses Evangelium leidet. Sein ganzes Leben dafür verwendet, dass Menschen es hören und zum Glauben an Jesus Christus kommen, weil er so bewegt ist von dieser Schönheit und Herrlichkeit. Und ein Bild, das da verwendet wird in diesem Abschnitt ist, so wie Gott gesprochen hat, es werde Licht und es so Licht geworden ist, so hat Gott es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir die Schönheit Christi erkennen können. Das heißt, dass wir glauben, ist Gottes Werk an uns aus Gnade. Und das ist dieser Schatz, dieses Evangelium von Jesus Christus, in dem diesem Text die Rede ist. Ja, und diesen Schatz haben wir in zerbrechlichen Gefäßen. Diese zerbrechlichen Gefäße, das waren damals Schüsseln oder Töpfe aus Ton, einfach normale Behälter, die für den Alltagsgebrauch gedacht waren. Also da hat man Mehl aufbewahrt oder andere Haushaltsdinge. Das ist nicht schlimm, wenn so ein Teil mal kaputt gegangen ist, wenn es irgendwie hingefallen ist. Wenn es einmal irgendwie blöd an eine Kante kommt, dann bricht da schnell mal was ab. Wenn es hinfällt, dann zerbricht das Ding und ist kaputt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil man einfach auf den Markt gehen kann und sich ein neues holen kann. Vielleicht ähnlich vergleichbar mit unseren normalen Wassergläsern, die wir bei uns in der Küche stehen haben. Darin bewahrt man keinen Schatz auf. Das ist ja fast schon unangemessen dem Schatz gegenüber. Der Schatz ist deutlich wertvoller als die Gefäße, in die es hineingelegt ist. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Was ist dein Bild von der idealen Person? Wenn wir zu Kindern sagen, iss dein Teller auf, damit du groß und stark wirst, dann wünschen wir denen ja was Gutes, oder? Wir wollen ja stark sein. Wir wollen, dass unsere Kinder fähig sind, sich den Herausforderungen dieses Lebens zu stellen. Wir wollen, dass sie in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, dass sie irgendwie die Stürme, die mit der Zeit kommen werden, irgendwie überstehen können und fähig sind, damit umzugehen. Wir wollen stark sein. Und Schwäche, egal ob körperlich oder physisch, psychisch oder in Beziehungen, sehen wir als ein Defizit und wir wollen es loswerden. Wir möchten nicht mit Menschen arbeiten, die unsere Ansprüche nicht erreichen. Das nervt uns, das stört uns. Wir hadern mit uns selber, weil wir unsere eigenen Ansprüche nicht erreichen. Vielleicht entwickeln wir Selbsthass. Wir versuchen irgendwie krampfhaft, uns selber zu helfen und scheitern daran. Und wir tun nach außen so, als hätten wir keine Schwäche. Versuchen irgendwie immer alles perfekt so darzustellen. Gerade wenn Gäste kommen, dann wird nochmal schnell irgendwie alles zurechtgerückt und irgendwie wird den Kindern nochmal eingebläut, dass sie sich jetzt zu benehmen haben. Wir tun so, als wären wir stark. Wir versuchen selbstsicher rüberzukommen. Wir sind stolz. Wollen nicht anerkennen, dass wir Hilfe brauchen. Gott ist da anders. Er entscheidet sich dazu, gerade die Schwächen und die zerbrochenen Stellen zu nutzen. Und das bedeutet, Gott legt die wichtigste, die herrlichste, die schönste Botschaft dieser Welt in zerbrochene, kaputte Menschen hinein. Und das bedeutet Hoffnung für uns. So kaputt dein Leben auch sein mag, es führt uns unsere Begrenztheit definitiv vor Augen. Wir sind keine besonderen Menschen, die Gott irgendwie für würdig erachtet, diesen Schatz zu tragen. Es ist Gnade. Gott wendet sich uns aus Gnade zu. Und du und ich, wir sind genauso zerbrechlich und auch genauso unfähig wie alle anderen Menschen auch. Warum legt Gott seinen Schatz in uns hinein? Wir sind nicht würdig. Das haben wir gerade gesehen. Wir kriegen es ja nicht mal selbst hin zu glauben, wenn Gott uns diesen Glauben nicht schenkt, es in uns wirkt. Wir können uns nicht selber helfen. Warum zerbrechliche Gefäße? Und ich lese die zweite Hälfte unseres Verses. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Diesen billigen, zerbrechlichen Gefäßen wird ein unglaublicher Wert zugesprochen. Gott entscheidet sich dazu, uns zu gebrauchen. Und das ist im Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht. Gott erwählt sich schwache Menschen, um an ihnen mit seiner Macht zu wirken. Das sehen wir in jeder großen Geschichte in der Schrift. Das ist, wenn wir bei Abraham anfangen. Der Typ hatte eine Menge Probleme. Und wenn wir dann irgendwann bei Mose landen. Der Kerl war 40 Jahre lang in der Wüste. Vorher hat er jemanden umgebracht. er hat sich überhaupt nicht in der Lage gefühlt, dieses Volk zu führen. Gott hat sich ihn erwählt. Dann sehen wir uns die Richter an. Jeder von diesen Richtern hatte immense Probleme. Das waren total seltsame Menschen. Und Gott hat jeden von ihnen gebraucht, um seinen Willen zu tun. Gott wirkt an schwachen Menschen, um sich selbst zu verherrlichen, sodass er Ehre bekommt, sodass deutlich wird, wer er ist. Die Risse in deinem Leben, die Stellen, die herausgebrochen sind, die vielleicht hässlich sind anzusehen, sie haben einen Sinn. Aus ihnen heraus kann das helle Licht von dem Evangelium Jesu strahlen. Und das ist die Kraft, die neue Menschen aus uns macht. Das ist die Kraft, die alles verändert. Das ist die Kraft, aus der geistlich tote Menschen lebendig werden. Das ist die Kraft, aus der alle Menschen einmal auferstehen werden. Das ist die Kraft, durch die wir Tag für Tag erneuert werden und durch die Gott uns befähigt, seinen Willen zu tun. Und wer Gottes Willen tun möchte, der muss ihn auch auf Gottes Weise tun. Ist dir bewusst, was das heißt? Wenn du dich selber irgendwie versuchst zu inszenieren, ins Zentrum zu rücken, dann beraubst du dich selbst der Kraft Gottes. Wenn du immer versuchst, stark zu sein, dann wirst du Gottes Kraft in deinem Leben nicht spüren, nicht merken. Und wie ist das bei dir? Vielleicht gerade bei den Jüngeren, keine Ahnung, wenn man einen Post auf Instagram macht, auf Social Media, wie ist das, wenn das Geld auf dem Konto jeden Monat knapp ist? Wie gehst du mit Krankheit um, die dich plagt? Mit Verlusten, die du erlebt hast in deinem Leben? Versuchst du so zu wirken, dass immer alles im Griff ist? Da, wo wir auf uns selbst schauen, da, wo wir stolz sind, da, wo wir denken, dass wir für Gott aus eigener Kraft etwas tun können, da wird Gott nicht wirken. Wer Gott erleben möchte, der muss sich seine Hilfsbedürftigkeit eingestehen. Genauso auch, wenn wir predigen. Wenn wir auf der Kanzel stehen und selber eine Show machen wollen, dann haben wir den Zweck davon nicht verstanden. Wir müssen uns unserer eigenen Hilfsbedürftigkeit bewusst werden. Und wir können Gott nicht mit einem stolzen Herzen dienen. Denn wenn ich ein stolzes Herz habe, wenn ich mich selber inszeniere, dann bin ich ja mein eigener Gott. Dann will ich, dass ich den Ruhm bekomme, dass Menschen mich ansehen, dass Menschen groß von mir denken. Wer für Gott arbeiten möchte, der muss zuerst gebrochen werden. Und das ist eine bittersüße Wahrheit. Gott führt seine Kinder manchmal durch sehr tiefe und durch sehr dunkle Täler hindurch. Und das macht er aber nicht, weil er Freude daran hat, andere leiden zu sehen. Gott ist kein Sadist. Er ist ein guter Vater. Er weiß, was wir brauchen. Und er weiß, dass Stolz und dass Selbstgewissheit und dass Selbstinszenierung uns ultimativ zerstören werden. Und deswegen bricht er liebevoll unseren Stolz. Und wenn Gott uns bricht, wenn wir uns nicht mehr rühmen können, dann zeigt er uns, wer wir wirklich sind und wer er wirklich ist. Denn dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, woher wir kommen, wohin wir gehen, warum wir hier sind und wer der ist, der uns ins Leben gerufen hat und der uns einmal zu sich holt. Ich sage es nochmal, wir sind ohne Jesus hoffnungslos, wir sind Rebellen unserer Natur nach, Wir können uns selbst nicht helfen. Wir können uns selbst nicht retten. Unser Stolz ist vielleicht die Illusion davon, dass wir irgendwas hätten. Aber vor Gott zählt das nichts. Und Gott ist auch nicht wichtig, wie viel ich im Monat verdiene oder ob ich ein gutes Auto fahre. Fakt ist, denke ich, wir können nicht mal atmen, wenn Gott uns nicht den Atem dafür gibt. Wenn Gott uns nicht möchte, dass wir atmen. Gott besitzt alle Macht, Gott besitzt alle Kraft. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, nicht nur besitzt er das, sondern seinem Wesen nach ist er Liebe. Und das darf uns trösten. Denn dann können wir auf einmal sehen, die Dinge, die irgendwie passieren in unserem Leben, sie kommen aus einer liebevollen Hand. Denn ich habe mich Jesus anvertraut. Und vielleicht fragst du dich, was ist denn das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, dass er ihm alles nehmen muss? Und mir ist bewusst, dass wir die Frage nach dem Leid heute nicht ein für alle Mal klären können. Dafür ist die Frage zu groß. Aber eines gibt es hier, glaube ich, zu sagen von diesem Text. Christen leiden nicht grundlos. Es ist nicht sinnlos. Unser Leben und auch unser Leid, es hat einen Sinn. Und wenn ich an meinem eigenen Leben verzweifle, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich nicht sehe den Weg, den Gott mich führt, wenn ich nicht verstehe, wie er Dinge zulassen kann, die mir wehtun, dann schaue ich auf Jesus, wie er da am Kreuz hängt, stirbt, leidet, geschlagen wird. Und das gibt mir keine intellektuelle Antwort. Aber es zeigt mir einen Erlöser, der mir nahe ist und der einen demütigenden Weg gegangen ist für mich. Er weiß genau, wie es ist, verraten zu werden. Er weiß, wie es ist, abgelehnt zu werden, zu Unrecht verurteilt zu werden. Er weiß, wie es ist, liebe Menschen zu verlieren. Er kennt Schmerz, Jesus kennt sogar den Tod. Jesus wurde selbst zerbrochen. Und das ist das Schöne. Jesus wurde selbst zerbrochen. Er ist auf diese Erde gekommen, um wie ein Verbrecher hingerichtet zu werden und die Strafe für Vergehen zu tragen, die er gar nicht begangen hat, sondern unsere. Er wurde bis ans Maximum gedemütigt. Und indem Jesus völlig gebrochen wurde, hat Gott sein größtes Werk getan. Er hat unsere Schulden ausgelöscht und hat uns mit ihm versöhnt. Der Vater hat Jesus am dritten Tag durch seine Kraft von den Toten auferweckt und Jesus hat den Tod getötet. Und deswegen haben wir in Jesus Leben. Sein größtes Werk hat Gott in der tiefsten Gebrochenheit getan. Und so möchte Gott auch in deinem Zerbruch, in deiner Gebrochenheit sein Werk an dir tun und an dir zeigen, wer er ist. Gott steht deinem Leid nicht indifferent gegenüber. Es kümmert ihn. Es kümmert ihn. Er findet keinen Genuss daran, wenn wir leiden. Er möchte dir darin begegnen. Im tiefsten Tal, im schlimmsten Schmerz dürfen wir wissen, dass Jesus uns versteht und dass er da ist. Christen leiden nicht sinnlos. Sie leiden, weil Gott gerade darin seine Schönheit und seine Herrlichkeit zeigen kann. Und das geschieht auf einem Weg, der menschlich nicht nachvollziehbar ist. Wir kommen an unsere Grenzen. Aber auch wenn unsere Kraft und auch wenn unser Mut vergeht, Jesus hält uns und er erneuert uns. Er kommt an sein Ziel. Und, liebe Geschwister, gebrochen sein und geheilt sein sind in Jesus Christus keine Widersprüche. Ich sage es noch einmal. Gebrochen sein und geheilt sein sind in Jesus Christus keine Widersprüche. Wir müssen unser Leben verlieren, um es zu finden. Wir müssen mit Jesus sterben, um zum neuen Leben auferweckt zu werden. Nur wer sich selbst verleugnet, kann Jesus nachfolgen. Wir haben Freude, unabhängig von Umständen, weil wir Jesus haben. Wir werden bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber nicht erdrückt. Wir kommen dem Tod nahe, aber wir sind quicklebendig, weil wir Jesus Christus haben. Wir weinen, aber Gott wischt unsere Tränen ab. Wir sind gebrochen und geheilt zugleich. Gott wirkt beides in uns. Wir haben aber diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, damit die überragende Kraft aus Gott sei und nicht aus uns. Gott ist nicht wie ich mit meiner Steinsammlung am Anfang. Er legt seinen kostbaren Schatz in zerbrechliche Menschen, um mit seiner überragenden Kraft an ihnen zu wirken. Und wenn du morgen aufwachst und du bist immer noch krank, du fühlst dich immer noch nutzlos, du konntest vielleicht die ganze Nacht nicht schlafen und fühlst dich einfach elend und hast keine Ahnung, wie du die nächste Woche packen sollst. Denk daran, Jesus ist Herr. Er versteht dich. Er ist bei dir. Er ist mit seiner Kraft am Werk. Und wenn du zerbrichst an deinem Scheitern, dann dir selbst verzweifelst, wenn dein Stolz und deine Stärke weggenommen werden, dann denk daran, Gott ist in den Schwachen mächtig. Er legt das Evangelium in schwache, zerbrechliche Menschen und zeigt an ihnen, wer er ist. Gott wirkt in den Schwachen. Richte deinen Blick auf Jesus. Führ dir vor Augen, wer Jesus ist. Er ist unser Fürsprecher. Er tritt für uns ein. Er ist mit unseren Schwachheiten vertraut. Er ist unser Erlöser, unser Retter, unser König, unser Freund. Schau auf Jesus. Und ich möchte schließen mit einer kurzen Geschichte. Da war mal ein junger Mann, so ungefähr 17, 18. Und in einer Neujahrsnacht, da ging er mit einem guten Freund von ihm spazieren. Die zwei fingen an, gemeinsam zu beten und vor Gott das letzte Jahr zu bringen, was da passiert ist, und dann auch gemeinsam für das neue Jahr zu beten. Immer so abwechselnd im Prinzip. Und dieser junge Mann, er betete auf einmal etwas, was ihm davor gar nicht so bewusst war, was er gar nicht geplant hatte zu sagen. Und das war: Herr, brich mich und dann baue mich auf zu jemand, der dich verherrlicht. Und 8 Monate später fing er an, Schmerzen zu haben. In den Händen, in den Armen. Und das steigerte sich dann irgendwie über Monate hinweg, wurde immer mehr. Und das ging irgendwann so weit, dass er ganz, ganz viele Dinge nicht mehr tun konnte, die er vorher immer geliebt hatte. Er konnte nicht mehr Gitarre spielen, was ihm sehr viel Freude bereitet hatte. Er konnte nicht mehr beim Bauen helfen, was ihm auch immer sehr viel Freude bereitet hatte. Er konnte nicht mehr schreiben, weil seine Hände immer verkrampft haben, wenn er versucht hat zu schreiben, und musste seine Klausuren in der Schule diktieren. Er war körperlich immer stark gewesen und auf einmal war er das eben nicht mehr, konnte keine Kraft mehr mobilisieren. Er hatte pausenlos Schmerzen. Und kein Arzt konnte ihm helfen. Es war lange ein Verdacht auf Rheuma da, aber dann irgendwie doch nicht. Und irgendwie hat er nie eine richtige Diagnose bekommen. Und nach einigen Monaten, da war er an einem Punkt, da wollte er nicht mehr leben. Es war ihm genug. Alle seine Träume waren zerplatzt. Er hat immer wieder mal Gott angeschrien, ihn gefragt, ihm zu helfen, aber es war so, als wäre Gott taub geworden und nichts hat sich getan. Und das Herz von diesem jungen Mann ist es irgendwann stumm geworden und konnte sich nicht mehr mitteilen. Er ist ganz, ganz viel spazieren gegangen in dieser Zeit und immer wieder mal stand er einfach da auf einer Bergspitze und hat runtergeschaut aufs Dorf und war einfach fertig, wollte nicht mehr, konnte nicht mehr. Er hatte keine Tränen mehr zum Weinen, er hatte auch nicht mehr die Kraft zum Schreien. Er war zerbrochen. Er war am Ende. Und während dieser Zeit hat er folgende Worte in der Bibel gelesen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und er fing an, etwas zu verstehen. Gott hat ihn nie verlassen. Er war die ganze Zeit über da. Und er wollte ihm zeigen, wer er ist. Er wollte ihm beibringen, sich in seinen Armen zu bergen, wenn die Stürme toben. Der musste ihn brechen, damit er ihn für seine Ehre gebrauchen konnte. Und das stumme Herz von diesem Menschen, es fing irgendwann wieder an zu reden. Stück für Stück. Und dieser junge Mann, er hat etwas gelernt. Und das war, Jesus ist vollkommen vertrauenswürdig. Er ist alles, was er behauptet zu sein. Wann immer er etwas verspricht, dann hält er dieses Versprechen. Er ist treu. Und das Beste, was ich mit meinem Leben tun kann, ist es, Jesus zu unterwerfen, es ihm hinzugeben, ihm zu vertrauen, dass er mein persönlicher Retter ist und dass er mein Herr ist. Und dass dieser König dieser Welt, dieses Universums, der über alles herrscht, über alles regiert, dass dieser König mein Freund ist. Das ist unglaublich. Jesus ist Herr über alle Dinge und er erwählt sich schwache Menschen, um an ihnen seine Kraft zu erweisen. Wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, damit die überragende Kraft aus Gott sei und nicht aus uns. Amen. Darf ich noch mit uns beten? Vater, du siehst uns. Und wir stehen irgendwie vor diesem Geheimnis, dass du mit deiner Kraft an schwachen Menschen wirksam bist und das verstehen wir nicht. Und es ist menschlich nicht sichtbar, es ist nicht nachvollziehbar. Aber du hast dich entschieden, es so zu tun. Und das hast du an Jesus gezeigt. Und wir wollen dir vertrauen. Herr, dass du an deine Ziele kommst mit uns. Dass was uns geschieht nicht sinnlos ist, sondern dass wir es aus der Hand von dir als gutem Vater empfangen. Und ich bitte dich für mich und für alle meine Geschwister hier, dass wir dich immer tiefer kennenlernen und uns in dir bergen. Ich bitte dich, stärke uns mit deiner Kraft. Sei in uns am Werk, Herr. Hilf uns, Trost zu finden, wenn wir verzweifeln. Und Jesus, hilf, dass wir immer mehr verstehen, wer du bist, immer mehr davon erkennen und dass wir lernen, unseren Blick auf dich zu richten und auf dich zu schauen, uns vor Augen zu führen, wer du bist. Danke, dass du an uns wirkst. Danke, dass du unsere Gebete hörst, Herr. Amen. Ich darf uns noch den Segen sprechen. Und ich spreche den Segen aus 2. Korinther. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott mit euch.